durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Wieder einmal ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie durch die Bibel eingeschaltet haben. Aus dem dritten Buch Mose steht diesmal Kapitel 18 im Mittelpunkt. Zeitlich gesehen befinden wir uns noch immer in der Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends und das Volk Israel befindet sich auf seiner berühmten Wüstenwanderung. Wenn Sie sich daran erinnern, in den Kapiteln 1 bis 10 des dritten Mosebuches ging es um verschiedene Opferarten und um die Einrichtung des Priesterdienstes an der Stiftshütte. Die Kapitel 11 bis 22 sind dagegen mehr dem alltäglichen Leben der Israeliten gewidmet. Innerhalb dieses zweiten großen Abschnitts haben wir inzwischen einen Themenkomplex erreicht, der die Kapitel 17 bis 20 umfasst. Hier werden Verstöße gegen Gottes Anweisungen aufgelistet, die, für uns heute manchmal unbegreiflich, sehr hart bestraft wurden. Kapitel 17, mit dem wir uns in der letzten Sendung beschäftigt haben, war mit zwei wichtigen Forderungen verbunden. Zum einen sollten die Israeliten grundsätzlich alle Tiere, die zum Verzehr bestimmt waren, am Eingang der Stiftshütte schlachten. Damit sollte verhindert werden, dass die Israeliten heimlich fremden Göttern zu Ehren ein Tier schlachteten, so wie viele es offenbar aus ihrer Zeit in Ägypten kannten. Außerdem wurde den Israeliten strikt verboten, nicht ausgeblutetes Fleisch bzw. tierisches Blut als solches zu verzehren. Gottes Begründung dafür: Des Leibes Leben ist im Blut, und ich habe es euch für den Altar gegeben, dass ihr damit entsühnt werdet. Das Blut ist die Entsühnung, weil das Leben in ihm ist. Ein völlig anderes Thema wird nun in Kapitel 18 entfaltet. Es geht um geschlechtliche Verirrungen, die einerseits dem Menschen schaden können und andererseits Gott als den Schöpfer des Menschen beleidigen. Wir leben heute in einer völlig übersexualisierten Gesellschaft. Ob ich im Wartezimmer beim Arzt eine Zeitschrift aufschlage oder beim Einkaufsbummel an bestimmten Schaufensterauslagen vorbeikomme, überall treffe ich auf Reize, die geschlechtliche Lust hervorrufen wollen. In der Fernsehwerbung räkelt sich eine leicht bekleidete Dame auf der Kühlerhaube eines Luxusautos und halbwüchsige Schüler tauschen Filmchen untereinander aus, die nur im allerweitesten Sinne etwas mit Naturkunde zu tun haben dürften. Trotz allem gibt es auch in der heutigen Zeit nicht wenige Menschen, die sich davor scheuen, offen über Sexualität zu reden. Manche jungen Leute sind überraschend schlecht aufgeklärt. Und selbst unter Christen findet man auf der einen Seite schüchterne und verklemmte Menschen und auf der anderen auch solche, die den Satz des Apostels Paulus, alles ist erlaubt, sehr eigenwillig auslegen. Ich glaube, sowohl die einen als auch die anderen werden überrascht sein von dem, was im vor uns liegenden Bibeltext zur Sprache gebracht wird. Und zwar auf eine Weise, die man weder als verschämt noch als schamlos bezeichnen kann. Die ersten 5 Verse von Kapitel 18 verdienen unsere besondere Aufmerksamkeit. Denn hier wird der Grund genannt, warum sich Gott aus dem sehr persönlichen Privatleben der Israeliten nicht einfach heraushält. Ob die Israeliten damals froh gewesen wären, wenn er es getan hätte, das wage ich nicht zu beurteilen. Heute jedoch ist ganz sicher nur eine Minderheit dazu bereit, auch im Blick auf das eigene Geschlechtsleben Gott ein Mitspracherecht einzuräumen. Warum aber fordert Gott ein solches Mitspracherecht? In den Versen 2, 4 und 5 finden wir die Antwort. Dreimal sagt Gott hier: Ich bin der Herr. Das bedeutet, es ist sein gutes Recht, sich einzumischen. Nicht zuletzt, weil er den Menschen geschaffen hat, und zwar als Mann und Frau, das heißt als geschlechtliche Wesen. Am Ende von Kapitel 20, dort wo der Abschnitt über schwere Verfehlungen mit einem Schlusswort beendet wird, nennt Gott einen zweiten Grund. Er lautet: Darum sollt ihr mir heilig sein, denn ich, der Herr, bin heilig, der euch abgesondert hat von den Völkern, dass ihr mein wäret. Gott verlangt also von seinem Volk, dass es heilig sein soll, und erfordert Reinheit in allen Bereichen des Lebens. Oje, werden sich manche Israeliten gedacht haben, da wird Gott einiges von uns verlangen, das wird richtig anstrengend werden. Nun, so ist es. Aber wie heißt es doch so schön, Adel verpflichtet. Die Israeliten konnten sich wirklich geadelt fühlen, weil Gott dieses kleine unbedeutende Völkchen zu seinem Volk gemacht hat. Und die Israeliten bekommen nun die ehrenvolle Aufgabe übertragen, von diesem großen Gott Zeugnis abzulegen. Unter anderem dadurch, indem sie ihr ganz persönliches Leben nach ihm ausrichten. Schauen wir uns nun die ersten 5 Verse von Kapitel 18 genauer an. Wie eben schon gesagt, wird hier der Grund genannt, warum sich Gott in das sehr persönliche Privatleben der Israeliten einmischt. Und der Herr redete mit Mose und sprach, rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht tun nach der Weise des Landes Ägypten, darin ihr gewohnt habt, auch nicht nach der Weise des Landes Kanaan, wohin ich euch führen will. Ihr sollt auch nicht nach ihren Satzungen wandeln, sondern nach meinen Rechten sollt ihr tun und meine Satzungen sollt ihr halten, dass ihr darin wandelt. Ich bin der Herr, euer Gott. Darum sollt ihr meine Satzungen halten und meine Rechte. Denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Ich bin der Herr. Der vorletzte Halbsatz wirft ein helles Licht auf die Verse davor, die manch einer als streng und einengend empfinden mag. Er lautet, der Mensch, der sie tut, gemeint sind die Satzungen und Rechte Gottes, dieser Mensch wird durch sie leben. Das sollten wir die ganze Zeit im Hinterkopf behalten, während wir uns Vers für Vers durch dieses Kapitel hindurcharbeiten. Alle Regeln, alle Vorschriften, alle Ermahnungen dienen nicht nur Gottes Ehre, sondern sollen auch die Israeliten mit Zufriedenheit und Freude erfüllen. Trotzdem muss die Frage gestattet sein, warum die ganzen Regeln, Vorschriften und Ermahnungen überhaupt nötig sind. Sicher, der Mensch ist von Natur aus zu einigem fähig, aber Gott nennt in Vers 3 darüber hinaus einen ganz speziellen Grund. Die Israeliten waren ja gerade erst aus Ägypten weggezogen und hatten dort offenbar einige Dinge getan, die Gott nicht gutheißen konnte. Manche Sünden, von denen wir nachher noch erfahren werden, waren damals für die Ägypter anscheinend nichts Besonderes. Und weil die Israeliten gut 400 Jahre als Fremdlinge in Ägypten gelebt hatten, war auch für sie vieles zur Selbstverständlichkeit geworden. Die Zeit der Wüstenwanderung kann man deshalb auch als eine Gelegenheit betrachten, die Gott dafür nutzte, um die Israeliten erst einmal von allen anderen Völkern fernzuhalten, sie abzusondern. Das war auch bitter nötig. Denn sie waren ja auf dem Weg in das Land Kanaan, das zwar als Land bezeichnet wird, in dem Milch und Honig fließt. Aber sie stoßen dort nicht nur auf Milch und Honig, sondern auch auf die Kanaaniter. Und die waren nicht gerade als reine Waisenknaben bekannt, sondern verehrten fremde Götter und ließen ihren Trieben zum Teil freien Lauf. Obwohl Gott die Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei befreit, und Kanaan als neue Heimat für sie vorgesehen hatte, muss ihm zugleich Angst und Bange gewesen sein, weil die Israeliten im Grunde vom Regen in die Traufe kamen. Etwas Positives kann man den damaligen Verhältnissen in Ägypten und Kanaan aber dennoch abgewinnen. Wir brauchen nämlich nicht zu meinen, dass wir in der heutigen Zeit den absoluten Gipfel der Zügellosigkeit erleben. Christen neigen ja manchmal zur Schwarzmalerei, vor allem wenn es um die Sünden anderer Leute geht. Allerdings müssen wir uns klar machen, als Gott damals zu den Israeliten sagte, ich bin der Herr, euer Gott, da wagte niemand zu widersprechen. Heute dagegen nehmen sich Menschen das Recht heraus zu sagen, wie bitte, Gott bestimmt die Regeln, was kümmert's mich? Ich lebe so, wie mir es gefällt. Und Gott respektiert diese Entscheidung. Meine eigene Position sieht natürlich völlig anders aus und ich beschreibe sie ganz gerne so. Wenn ich, so wie Gott, in der Lage wäre, ein ganzes Universum zu erschaffen, also ein ganzes Planetensystem mit Sonne, Mond und Sternen, dann könnte ich vielleicht darüber nachdenken, ob ich mir meine eigenen Regeln und Gebote basteln sollte. Aber solange ich in Gottes Welt lebe, solange ich seine Luft einatme, seinen Sonnenschein genieße, sein Wasser trinke und auf seiner Erde herumspaziere, solange sollte ich mich auch an seine Gebote halten. Die Bibel spricht an vielen Stellen davon, dass Gott jeden Menschen eines Tages zur Rechenschaft ziehen wird. Das ist sein gutes Recht, und Gott meint es ganz, ganz ernst damit. Deshalb müssen wir Augen und Ohren offen halten, um Sünde auch als Sünde zu erkennen, und unsere Herzen öffnen, um Gottes Willen wahrzunehmen. Keine Angst, das wird uns nicht zu Menschen machen, die eingeschüchtert sind und hinter jedem Busch den Teufel vermuten, sondern wir werden leben, wie Gott es in Vers 5 unseres Bibeltextes ausdrückt. Vorhin habe ich gesagt, dass Gott den Menschen geschaffen hat als Mann und Frau, also als geschlechtliche Wesen. Die Sexualität an sich kann deshalb nichts Schlechtes sein. Aber seit jeher bringt der Mensch es fertig, diese gute Gabe Gottes so zu missbrauchen, dass Unzucht daraus wird. Nicht nur das Alte, sondern auch das Neue Testament beklagt diese Tatsache. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle einige Verse vorlesen, die zugleich deutlich machen, dass Gott nicht nur von den Israeliten erwartete, dass sie ein reines Leben führten, sondern auch von den Christen. So schreibt Paulus im 1. Thessalonicher Brief: Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht und ein jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche in Heiligkeit und Ehrerbietung, nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder im Handel, denn der Herr ist ein Richter über das alles, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Ebenfalls von Paulus stammen die folgenden Verse aus dem Epheserbrief. So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert, und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Und Paulus zum Dritten, diesmal mit einem Vers aus dem 1. Korintherbrief. Dort schreibt er: Ihr sollt nichts mit einem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ist ein Unzüchtiger oder ein Geiziger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Und jetzt noch zur Abwechslung zwei Verse, die Petrus im 2. Petrusbrief niedergeschrieben hat. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid, und der verderblichen Begierde in der Welt. Diese Verse sprechen nicht nur zu den Christen in Thessalonich, in Ephesus und in Korinth, sondern selbstverständlich auch zu mir. Und zu Ihnen, wenn Sie sich dazu entschlossen haben, Gottes Wort an sich heranzulassen. Denn nicht nur die Israeliten, sondern die Kinder Gottes aller Zeiten waren und sind zu einem heiligen Leben berufen. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Fragt der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief. Und weiter: Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Und nochmal ein Vers aus dem Epheserbrief. Dort heißt es an die Christen gerichtet: Denn in ihm, in Jesus, hat Gott uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten, in seiner Liebe. Und auch Petrus soll noch einmal zu Wort kommen. Er weist seine Mitchristen darauf hin: Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ja, Gott hat uns zur Heiligung berufen, und wir sollen, wie es der Schreiber des Hebräerbriefes ausdrückt, der Heiligung nachjagen. Denn der heilige Gott möchte, dass auch wir heilig sind. Heilig sein heißt nicht sündlos sein. Heilig sein bedeutet auch nicht, keine Fehler mehr zu machen. Aber heilig zu sein könnte man umschreiben als einen Lebensstil, der darauf ausgerichtet ist, in allen Lebenslagen Gottes Willen zu tun. Das bringt zwar niemanden in den Himmel, macht aber nichts, denn um Sie und um mich in den Himmel zu bringen, dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Aber wer die Vergebung seiner Sünden empfangen hat, dem sollte es ein Bedürfnis sein, ein geheiligtes Leben zu führen. Wenden wir uns nun dem Bibeltext zu, dem 18. Kapitel des 3. Mosebuches. Zu einigen der weiteren Verse werde ich ein paar kurze Bemerkungen machen, andere lese ich nur vor, damit Sie einfach mal gehört haben, worum es im Einzelnen geht. Vers 6. Gott sprach zu Mose: Keiner unter euch soll sich irgendwelchen Blutsverwandten nahen, um mit ihnen geschlechtlichen Umgang zu haben. Ich bin der Herr. Ein solches Inzestverbot war und ist bis heute in sehr vielen Kulturen üblich. Wahrscheinlich nicht nur, weil bei den Kindern, die aus solchen engen verwandtschaftlichen Beziehungen hervorgehen, oft schwere genetische Krankheiten auftreten, sondern weil man schon früh gemerkt hat, dass solche Beziehungen unter Blutsverwandten zu schweren sozialen Konflikten führen können. Doch darauf geht Vers 6 gar nicht erst ein. Den Israeliten als Volk Gottes muss als Erklärung reichen: Ich, euer Gott, will es nicht, und ich bin schließlich euer Herr. In den folgenden Versen wird das Verbot aus Vers 6 weiter entfaltet. Entweder um deutlich zu machen, wer genau zu den Blutsverwandten gehört, oder auch um den Israeliten kein Hintertürchen offen zu lassen, etwa nach dem Motto: Ach, dass ich mich nicht mit meiner Tante einlassen darf, das habe ich wirklich nicht gewusst. Ich lese nun die Verse 7 bis 15 in einem Stück vor. Da heißt es: Du sollst mit deinem Vater und mit deiner leiblichen Mutter nicht Umgang haben. Es ist deine Mutter, darum sollst du nicht mit ihr Umgang haben. Du sollst mit der Frau deines Vaters nicht Umgang haben, denn damit schändest du deinen Vater. Du sollst mit deiner Schwester, die deines Vaters oder deiner Mutter Tochter ist, sie sei in oder außer der Ehe geboren, nicht Umgang haben. Du sollst mit der Tochter deines Sohnes oder deiner Tochter nicht Umgang haben, damit schändest du dich selbst. Du sollst mit der Tochter der Frau deines Vaters, die deinem Vater geboren ist und deine Schwester ist, nicht Umgang haben. Du sollst mit der Schwester deines Vaters nicht Umgang haben, denn sie ist deines Vaters Blutsverwandte. Du sollst mit der Schwester deiner Mutter nicht Umgang haben, denn sie ist deiner Mutter Blutsverwandte. Du sollst den Bruder deines Vaters nicht damit schänden, dass du seine Frau nimmst, denn sie ist deine Verwandte. Du sollst mit deiner Schwiegertochter nicht Umgang haben, denn sie ist deines Sohnes Frau. Darum sollst du nicht mit ihr Umgang haben. Soweit die Verse 7 bis 15. In diesem Abschnitt ging es um familiäre Beziehungen, die durch Blutsverwandtschaft oder durch Eheschließung zustande gekommen waren. Häufig lebten diese Menschen in häuslicher Gemeinschaft, so dass es ziemlich leicht möglich war, Ehebruch zu begehen. Bei den Ägyptern, besonders unter den Pharaonen und den Ptolemäern, soll es öfter dazu gekommen sein, dass zwischen Geschwistern Ehen geschlossen wurden. Bevor wir darüber den Kopf schütteln, sollten wir daran denken, dass auch das Alte Testament über solche Eheschließungen berichtet. Kain und Seth zum Beispiel, sie waren Söhne von Adam und Eva, konnten ja nur ihre eigenen Schwestern heiraten, weil die Menschheit noch ganz an ihrem Anfang stand. Und von Abraham wissen wir, dass er seine Halbschwester Sarah heiratete. Zu dieser Zeit gab es allerdings auch noch kein entsprechendes Verbot. Wir kommen zu Vers 16 in unserem Bibeltext. Er lautet: Du sollst mit der Frau deines Bruders nicht Umgang haben, denn damit schändest du deinen Bruder. Dieser Vers ist etwas Besonderes, weil das Verbot in ganz bestimmten Fällen nicht galt. Dann nämlich, wenn der Bruder eines Mannes kinderlos starb. Dann sollte dieser Mann seine Schwägerin zur Frau nehmen und sozusagen an der Stelle seines Bruders Kinder mit ihr zeugen. Im 5. Buch Mose Kapitel 25 sind weitere Einzelheiten zu dieser sogenannten Schwagerehe zu finden. Und nun zu den nächsten Versen unseres Bibeltextes aus dem 3. Mosebuch, Kapitel 18, die Verse 17 und 18. Dort heißt es: Du sollst nicht mit einer Frau und mit ihrer Tochter Umgang haben, noch mit ihres Sohnes Tochter oder ihrer Tochter Tochter, denn sie sind ihre Blutsverwandten, und es ist eine Schandtat. Du sollst die Schwester deiner Frau nicht zur Nebenfrau nehmen und mit ihr Umgang haben, solange deine Frau noch lebt. Hier geht es also nicht um direkte Blutsverwandte des Mannes, sondern um angeheiratete Verwandte. Aber weil die Frau mit ihren Kindern blutsverwandt ist, sollte auch eine solche Verbindung als Blutschande gelten. Ebenso durfte ein Mann nicht zwei Frauen gleichzeitig haben, die Schwestern waren. Vermutlich, weil das nur zu Demütigungen und Eifersuchtsszenen geführt hätte. Genau so etwas hat Jakob erlebt, der ja lange Zeit vor dem Erlass dieses Verbots lebte. Er heiratete die beiden Schwestern Lea und Rahel und sah sich dann vielen Problemen gegenübergestellt, auf die er sicher ganz gern verzichtet hätte. Weiter mit Vers 19. Du sollst nicht zu einer Frau gehen, solange sie ihre Tage hat, um in ihrer Unreinheit mit ihr Umgang zu haben. Auch der Geschlechtsverkehr in der Ehe unterlag also bei den Israeliten einer Beschränkung. Man könnte sagen, die Sinnlichkeit musste dem Gesetz Gottes unterstellt werden, indem das Ehepaar, während die Frau ihre Tage hatte, zur Enthaltsamkeit verpflichtet war. Vers 20. Du sollst auch nicht bei der Frau deines Nächsten liegen, dass du an ihr nicht unrein werdest. Gott stellt diese Schutzmauern auf, um Ehe und Familie vor dem Zerbrechen zu bewahren. Etwas pathetisch ausgedrückt könnte man sagen, während die Stiftshütte ein heiliger Ort für den Gottesdienst war, sollte die Familie ein heiliger Ort für das Leben sein. Wenn es Sie interessiert, was das Neue Testament zu diesem Thema zu sagen hat, dann lesen Sie doch bitte mal aus dem 1. Korintherbrief, das 7. Kapitel. Weiter geht's in unserem Bibeltext mit Vers 21. Er handelt davon, dass auf gar keinen Fall Kinder getötet und als menschliche Opfergaben dargebracht werden sollten. Vermutlich waren bei einigen heidnischen Völkern solche Opferungen üblich und zugleich mit irgendwelchen Ausschweifungen verbunden. Denn nur so ist zu erklären, warum das Verbot, Kinder zu opfern, in diesem Kapitel über sexuelle Verfehlungen überhaupt auftaucht. Ich lese nun weiter ab Vers 21. Gott sprach zu Mose: Du sollst auch nicht eins deiner Kinder geben, dass es dem Moloch geweiht werde, damit du nicht entheiligst den Namen deines Gottes. Ich bin der Herr. Du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau, es ist ein Greuel. Du sollst auch bei keinem Tier liegen, dass du an ihm unrein wirst. Und keine Frau soll mit einem Tier Umgang haben, es ist ein schändlicher Frevel. Ihr sollt euch mit nichts dergleichen unrein machen, denn mit alledem haben sich die Völker unrein gemacht, die ich vor euch her vertreiben will. Das Land wurde dadurch unrein, und ich suchte seine Schuld an ihm heim, dass das Land seine Bewohner ausspie. Die beiden zuletzt gelesenen Verse beziehen sich offenbar auf das Land Kanaan, aus dem Gott verschiedene Völker vertreiben wird, weil sie sich gegen ihn versündigt haben. Wenn man ganz unbefangen in der Bibel liest, wie die Israeliten bei der sogenannten Landnahme vorgegangen sind, dann kann man richtig Mitleid mit den vertriebenen Kanaanitern bekommen. Aber es gibt einige Bibelstellen wie diese hier, die eindeutig ihr schändliches Treiben erwähnen. Deshalb ist ihre Vertreibung aus dem Land Kanaan eindeutig als Bestrafung anzusehen. Lassen Sie es mich so ausdrücken: Wenn sich ein Mieter partout nicht an die Hausordnung halten will, dann kann ihn der Eigentümer unter bestimmten Bedingungen vor die Tür setzen. Und der Eigentümer des Landes Kanaan war eben Gott. Ich komme nun zu den Versen 26 bis 30 und somit zum Schlussteil des 18. Kapitels. Gott sprach zu Mose: Darum haltet meine Satzungen und Rechte und tut keine dieser Greuel, weder der Einheimische noch der Fremdling unter euch, denn alle solche Greuel haben die Leute dieses Landes getan, die vor euch waren, und haben das Land unrein gemacht. damit nicht auch euch das Land ausspeie, wenn ihr es unrein macht, wie es die Völker ausgespien hat, die vor euch waren. Denn alle, die solche Gräuel tun, werden ausgerottet werden aus ihrem Volk. Darum haltet meine Satzungen, dass ihr nicht tut nach den schändlichen Sitten derer, die vor euch waren, und dadurch unrein werdet. Ich bin der Herr, euer Gott. Gleich mehrfach warnt Gott sein Volk davor, dieselben Gräueltaten zu begehen wie die vorherigen Bewohner des Landes Kanaan. Gott liebt sein Volk, und weil er heilig ist, möchte er, dass auch sein Volk heilig ist. Lassen Sie mich an dieser Stelle noch einmal den Apostel Petrus zitieren. Er nimmt Bezug auf das dritte Buch Mose und appelliert dann an die Christen: Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Gott ehren und den Nächsten lieben. So kann man kurz die 10 Gebote zusammenfassen. Wie das Ganze praktisch im Alltag der Israeliten umgesetzt werden sollte, davon handelt ein Teil des 19. Kapitels im 3. Mosebuch. Und dieses Kapitel steht im Mittelpunkt der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind. Bis dahin, Gottes Segen mit Ihnen.